Es geht mit ganz großen Schritten Richtung 100. Liebe Freunde, das ist der Podcast Musikgeschichte. Wir sind in der Folge 94. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist Marcel und mir gegenüber sitzt mein guter alter Freund und DJ-Kollege und guter Kumpel und insgesamt auch ein kleines wandelndes Musiklexikon, mein Kumpel Jens.
Ein herzliches Willkommen, liebe hörende Gemeinde. Heute wieder Andachtzeit in den 80er Jahren, extra ausgesucht von meinem lieben Freund Marcello.
Nein, wir müssen da auch mal jetzt hier, das muss ja auch mal wieder gemacht werden. Ne? 80er, aber wir sind heute im Start der 80er, wir sind im Jahr 1980.
Die Frage ist halt, wann beginnt ein Jahrzehnt? Beginnt das 1980, beginnt das 1979, wann?
Das ist immer schwierig, oder bei 81, ne? Normalerweise 1 bis 10. Ne?
Das ist ja auch insgesamt immer so das Problem. Vom Verständnis her, wenn man dann langsam größer wird und so und man spricht dann vom 20. Jahrhundert, vom 19. Jahrhundert, aber denkt, oder 21. Jahrhundert, diese Schnittmengen sind immer sehr spannend, weil man immer eigentlich anders denkt als dann, ja, ist dir das auch schon mal passiert?
Nö,
du wirst 18 und noch was, sind wir im 19. Jahrhundert.
Genau.
Ja, alles klar.
So, aber das, was Jens gerade gemeint hat, ist das nur Ende der 70er, ist es Anfang der 80er, das sieht man in den Charts ganz deutlich. Also man hat viele Einflüsse drin, es war noch ein bisschen Disco drin, es war ganz viel Schlager drin, es war Rockmusik drin, gerade solche Sachen wie Pink Floyd waren alles mit drin und ging schon los mit teilweise elektronischer Musik. Das war auch schon gegeben, also der Sound der 80er hat auch schon Einzug gehalten.
Es ist halt grundsätzlich so, dass immer an so einem Wechsel, immer noch, wie er schon erzählt hat, mein lieber Freund Marcello, immer noch Sachen rüberschwappen. Aus dem letzten Jahrzehnt. Und das schwappt halt so, Pi mal Daumen, noch ein, zwei Jahre rein ins neue Jahrzehnt und dann
ist Ruhe.
Dann ist der Stöpsel gezogen.
Ne? Dann ist die Badewanne leer. Genau, gut, lieber Jens. Wir waren schon mal im Jahre 80. Hast du recherchiert, wann wir da schon mal waren? Hast du, natürlich.
Na, die Frage ist, ob du recherchiert hast.
Ich habe vorher recherchiert, wir waren im März 1980 und zwar in Folge 53.
Genau, und hatten mit Gebrüder Blatschus, mit Earth and Fire und B.A. Robertson und Pink Floyd eine bunte Mischung an Leuten.
Siehst du, da war Pink Floyd drin, ja, jetzt erinnere ich mich dran. Das ist,
also
ja.
nicht, dass du es jetzt wieder genommen hast, ne?
Also nee, habe ich nicht. Also ich muss auch mittlerweile sagen, in Vorbereitung der letzten Sendung muss ich immer unsere Podcast-Musikgeschichte-Playlist rausnehmen und gucken. Und dann gibt es eine Suchfunktion. Ist denn das schon drin? Ach, das hat man ja tatsächlich schon. Da bin ich wirklich erstaunt gewesen.
So, und jetzt werden wir unser vielbeschäftigten Marcello jetzt auch mal eine Aufgabe stellen, dass er einfach auch in bezüglich unserer Gäste, die wir hier haben, einfach mal eine Excel-Tabelle fest.
Nee.
Wo alle Lieder drin sind, die wir jemals gehabt haben. So dass der oder diejenige, wo wir ja nicht immer verlangen können, dass die alle Podcast-Folgen hören, es ist löblich, wenn sie es machen, aber dass wir im Grunde genommen so ähnlich wie bei einer Band eine Playlist haben, wo die dann wissen, okay, das kann ich nie nehmen, das gab's schon mal.
Nee, das mache ich nie.
Warum denn nicht?
Nee, wir sind jetzt bei 27 Stunden Musik, weißt du, wie viele Songs das sind? Rechne mal durch, wir sind
jetzt. Du hast doch Zeit.
Wir sind jetzt bei über 100 Folgen mit den Remix-Folgen. Na, rechne mal durch, mal vier. Das sind in der Liste sind über 440, 450 Songs sind das. Da hat man auch einige Play. Bei den Gästen hat man auch mehr. Da hat man sogar sechs Songs drin. Also das ist. Also bei den Gästen habe ich es immer so gehalten. Also bei Silvana zum Beispiel habe ich gesagt, pass auf, den und den Song, weil zum Beispiel, wenn ich das sage, was hatten wir Silvana? Irgendwas in den 90ern hatten wir bei Silvana.
Genau, 96.
96, da war von Pink Floyd nichts mit dabei oder von David Hasselhoff oder irgendwas. Oder von, da hätte ich ja auch, deshalb sage ich bloß immer den Gästen, pass auf, die Songs aus der Liste hatten wir schon. Das reicht ja auch zu, Jens. So, jetzt. Ja, jetzt hast du mich aus dem Konzept gebrochen. Also, wir sind am 22. Dezember sind wir, 1980. So, und heute habe ich mir was rausgesucht und da habe ich gedacht, okay, machst du. Und dann bin ich auf einen Wust von Informationen gestoßen. Das war, oh Gott. Aber ich habe mich dann durchgerungen, weil ich den Song geil finde. Ich bin mit meinem Song 1 bin ich auf Platz 19 am Tag. Hast du den?
Habe ich nicht.
Kann ich mir vorstellen, weil ich kann mir vorstellen, dass du die Musik absolut nicht magst, wenn ich nicht mögen tust.
Na, tun man gar nicht, mein lieber Freund. Ne?
Ja, also, du weißt schon, wie ich es meine. Ja. Neuanstieg, genau am Tag. Am Tag, wo wir jetzt sind, ist dieser Song in die Charts eingestiegen. Wie gesagt, dann auf Platz 19, Chartausstieg am 13.07. 81 auf 59, 30 Wochen in den Charts. UK, Platz 61, Platz 2 in Deutschland, Platz 1 in der Schweiz. Es gibt keine verlässlichen Daten, wie viele Platten die Gruppe verkauft hat, weil die Gruppe hat sich in ihrer ursprünglichen Formation getrennt und ist jetzt als zwei Gruppen unterwegs mit demselben Namen. So, also die gab es mal, dann haben sie sich getrennt und dann ist einer von denen mit der Gruppe unterwegs.
Bonnie M.
Nein, ist es leider nicht. Ist es leider nicht. Also die beiden führenden Köpfe machen sozusagen unter demselben Namen, nur mit einem Beinamen, machen die mit derselben Band sozusagen weiter. Und die gab es dann zweimal.
Gut, aber das war 70er Glitterband. Aber
nee, leider auch nicht. Leider auch nicht. Wollen wir mal reinhören, Jens?
Wir hören mal rein.
Jens.
Life is for living. Barclay James Harvest.
Richtig, genau richtig. Und ich hatte so gedacht, das ist ja musikalisch sehr angelehnt an Pink Floyd, dass das gar nicht so dein Fall ist.
Nö, ich find das Lied habe ich quasi auch schon mal gespielt in der Zielgruppe. Das läuft, das funktioniert, das ist sehr schön, melodiös und nö. Also das gehört nun nicht zu denen, wo ich sagen würde, nö.
Okay, wir reden über Barclay James Harvest und jetzt wird es ein bisschen, weil das ist eine komplizierte Geschichte von denen. Barclay James Harvest ist eine britische Progressive-Rock-Gruppe, die vor allem durch ihren orchestral geprägten Stil, der zum Teil Klassik und Rock verbindet, bekannt wurde. Gegründet wurde sie 1967 von John Lees, Stuart Wolstenholme und Les Holroyd und Mel Pritchard, die alle aus der Stadt Oldham in Greater Manchester, Nordwestengland stammen. Seit 1998 gibt es zwei Bands dieses Namens, die zur Unterscheidung den Namen des federführenden Mitglieds einerseits als Präfix John Lee Barclay's James Harvest und andererseits als Suffix Barclay James Harvest featuring Les Holroyd tragen. Ihr selbstbetiteltes Debütalbum wurde 1970 veröffentlicht und enthielt Hits wie Taking Some Time On und Mother Dear. Das Album Once Again etablierte sie als eine der führenden Bands im Progressive Rock Genre. 1972 veröffentlichten sie Baby James Harvest als ihren internationalen Durchbruch mit Hits wie Mockingbird und Galadriel. Okay, der hat den Durchbruch gebracht. Mockingbird selber war der erste Kontakt, den ich mit Barclay James Harvest hatte von der Musik her. Barclay James Harvest wurden für ihre Melodien, die orchestralen, oh, heute wird es aber ganz schlimm, orchestralen Arrangements und poetischen Texte bekannt. Ihr Live-Album Berlin, A Concert for the People 1982 wurde vor einer 500.000 Menschen aufgenommen und war ein großer Erfolg. Die Band war auch in Deutschland besonders erfolgreich und genoss eine große Anhängerschaft. Zu ihren Hits gehörten Hymn 77 und Life is for Living, was wir gerade gehört haben, aus 1980, die beide international bekannt wurden. Barclay James Harvest veröffentlichten insgesamt über 20 Studioalben, Live-Alben und Compilations. Sie tourten regelmäßig durch Europa und spielten auf großen Festivals wie dem Roskilde Festival und dem Reading Festival. Die Band hat eine treue Fangemeinde, die auch nach ihrer Trennung im Jahr 98 bestehen blieb. Nach der Trennung gründeten, haben wir vorhin schon gesagt, John Lee und Les Holroyd separate Versionen. Ja, die Band erhielt mehrere Auszeichnungen und Nominierungen, darunter den German Records Critics Award. Ja, und die hatten extrem großen Einfluss durch ihren Progressive Rock und beeinflussten auch andere Genres wie Art Rock und Symphonic Rock. Und es ist eine der ikonischsten Bands in der britischen Rockgeschichte. So.
Ich muss ja ehrlich gestehen, ich habe ja schon Plakate gesehen von Barclay James Harvest zu irgendwelchen Sachen, wo sie hier mal dagegen waren. Aber es ist mir noch nie so aufgefallen. Wahrscheinlich haben die das ganz klein gedruckt, dass dort irgendwie.
Die haben aber für ihre Zeit ein sehr, sehr cooles Logo, also die Band. Das ist schon ja, sehr, klar, sehr cool. Ja, klar. Das ist so vom Art-Design, auch ihre Alben sind sehr stark an ILO
Deswegen, dieses Design sticht mir ins Auge und mir ist nicht bewusst, dass da noch irgendwie so ein Kleim mit drin ist hier, Dinges Harvest oder wie auch immer.
Und was es auch gab, es gab zu Ostzeiten gab es eine Platte von Amiga von Barclay James Harvest. War eine der wenigen Bands, die auch bei Amiga sozusagen was rausbrachten. Gut, lieber Jens, Dann, wie geht's weiter? Was möchtest du jetzt tun?
Platz 43.
Platz 43, warte, ich gucke. Habe ich nicht, nee.
Chart-Einstieg 10.11.1980 auf 35. Letzte Chartposition 9.2.81 auf 63. Höchstposition 29 am 1.12.1980. 14 Wochen in den Charts. Österreich 16, Niederlande 18, Belgien 22, UK 4 und Irland 3. Ist eine Coverversion aus dem Jahr 1959. Und jetzt kommen wieder Meinungen aus der Schweiz. Ihr dritter Hit in den Niederlanden tönt irgendwie schnulzig und herzig. Und da ist es auch wieder mal gut so. Sehr schöner Song. Dieses schnucklige Stück kommt wieder mal viel zu schlecht weg. Kitschig. Ist zwar nicht meine Richtung, aber ist ganz nett zum Hören und stört auch nicht weiter. Das Original ist um einiges besser als dieses Cover. Über 95.000 Spotify-Follower und dies war's bislang, was ich dir erzählen kann, okay, über diese Geschichte.
Was hat's zu Platz 34 noch? Ja, ist schwierig, gab viele Coverversionen damals. Kommen aus Holland, habe ich so verstanden?
Nee, komm nicht aus Holland.
Komm nicht aus Holland.
Das war der dritte Hit in Holland.
Ach, der dritte Hit in Holland, okay. Ja, müssen wir reinhören. Kann ich jetzt wirklich nicht sagen.
Dann geht's los.
Müssen wir reinhören.
Hören wir mal rein.
Da hätte es Musikrichtung gesagt, wäre ich drauf gekommen. Und insofern, aber ja, Matchbox.
Genau, Matchbox und When You Ask About Love. Der Song ist aus der Feder von Buddy Holly und es ist eine britische Rockabilly-Band, 1971 gegründet, Auflösung 85 und Wiedergründung 1996.
Wie es halt so ist.
Genau. Gelten neben den Stray Cats Feder des Rockabilly-Revivals Mitte, Ende der 70er Jahre. Neben Rock'n'Roll auch pop-orientiertes Songmaterial im Repertoire. In den 80er Jahren hatten sie 5 Top 20 Hits. Name der Band geht auf den gleichnamigen Titel von Carl Perkins zurück. Eine Reminiszenz auf den klassischen Rockabilly-Stil der 50er Jahre. Bis Ende der 70er Jahre auch Verbundenheit durch Kleidungsstil und Frisuren. Instrumentelle Besetzung blieb über die Jahre ähnlich, aber es gab trotzdem über die Jahre personelle Veränderungen. Durchbruch der Band als Begleitung von Bo Diddley und Support von Carl Perkins. 1979 Bekanntheit auch in Deutschland mit gleichnamigem Album. Es gab auch deutsche Coverversionen von Matchbox-Songs. Unter anderem Leinemann, Volldampfradio.
Okay.
Ist quasi original von Matchbox und Leinemann hat das dann
eingedeutscht.
Und auch Ted Harold hat Matchbox-Lied. Habe ich jetzt nicht rausgesucht, welches, aber... So, und was ich schon gesagt habe, Auflösung 85, auch Wiedergründung 96 und treten regelmäßig noch in ganz Europa auf. War der letzte Stand der Dinge, wie weit es noch so ist, ja.
Gut. Weiß keiner.
Matchbox,
okay. Gut, lieber Jens, da kommen wir erstmal zu den Charts am Tag, ja.
Dann machen wir.
Platz Nummer 3, der gute alte Roland mit Santa Maria. Platz Nummer 2, Barbara Streisand, Woman in Love. Also ich habe zurzeit einen Knoten in der Kusche. Und Platz 1, ABBA und Super Trooper.
Genau, und fällt dir ein bei Barbara Streisand, Woman in Love, die deutsche Version, die gesungen hat?
War das Gitte?
Ich glaube Katja Epstein.
Katja Epstein, okay.
Würde ich meinen.
Meinst du?
Das klären wir noch innerhalb unserer Aufnahme.
Okay. Gut, dann ich bei meinem zweiten Song. Platz Nummer 17 am Tag. Chart-Einstieg am 8.12.1980 auf Platz 12. Das war auch zeitgleich die Höchstposition. Chart-Ausstieg 2.3.1981 auf 66. 13 Wochen in den Charts. Ist eine Coverversion. Und diese Coverversion befand sich zeitgleich mit dem Original in den deutschen Charts sozusagen. Und wir reden über eine Sängerin, die nicht nur Deutsch, sondern auch in anderen Sprachen gesungen hat, sozusagen. Über die reden wir jetzt gerade. Die hat Schlager gesungen, also ich würde es als Schlager-Pop, so würde ich es bezeichnen. Und die hat auch in mehreren Sprachen gesungen. So. Und jetzt kommst du.
Paola?
Nee, leider nicht.
Wir hören rein.
Erst saß ich da wie betäubt, dann hab ich geheult, doch ich tu mir nicht leid. Ich bin die Frau, die dich liebt, und das macht mich sehr stark, auch wenn die Nacht dich besiegt, ich warte auf den Tag.
Ich bin jetzt gerade sprachlos.
Also wir brechen jetzt die Aufnahme jetzt hier ab. Demütigung Nummer 3. Und danke Marcel. Das war's jetzt. Schluss jetzt hier.
Sie hören Kitte hängen. Ich bin die Frau, die dich liebt. Die deutsche Version von Barbara Streisand, Woman in Love. Mach mal weiter.
Der kommt sich gar nicht blöde vor, ne? Wir reden gerade eben über diese Geschichte. Ich habe es jetzt gerade eben auch nochmal rausgesucht gehabt und wollte gerade eben sagen, dass ich gefunden habe, Gedanning. Und naja, so ist das halt. Er kriegt sich gar nicht ein hier.
Gedanning, ich bin die Frau, die dich liebt. Coverversion Woman in Love von Barbara Streisand, geschrieben von Barry und Robin Gibb. Gitte Henning Johansson, geboren am 29. Juni 1946 in Austin.
Also ihr merkt schon, wir müssen vielleicht doch die Aufnahme abbrechen, weil er kriegt sich gar nicht mehr ein hier.
In Dänemark ist eine dänische Sängerin und Schauspielerin.
Ist ja vielleicht logisch, in Dänemark und eine dänische Frauensängerin, ne?
Sie begann ihre Karriere als Kinderstar und gewann mit 10 Jahren den dänischen Gesangswettbewerb Hope Gynge.
Also das Beste ist ja untertitelt nochmal diese Aufnahme, aber es geht ein bisschen schwierig bei einem Podcast.
Nee, bei Apple Podcast gibt es jetzt Scripts, die tun automatisch Scripts schreiben, das wird aus der Sprache ausgelesen, also wenn du bei Apple Podcast und dann wird das angezeigt.
Was soll denn da bei dir jetzt gerade eben rauskommen? Dänemark,
jener nationale Durchbruch kam 1959 mit dem Hit Ich will den Cowboy als Mann, der sie zu einem Teenager-Idol machte. In den 1960er Jahren war sie eine der bekanntesten deutschen Schlagersängerinnen und hatte Hits wie Wenn du gehst, stehe ich allein und Ich will den Cowboy als Mann, haben wir ja schon gesprochen. Sie trat im Ausland auf, besonders in Skandinavien, und erlangte dort große Popularität. In den 1970er Jahren wandte sie sich dem Jazz zu und hatte Erfolg mit Alben wie My Kind of World und In My Style. Sie trat in Musicals wie Cabaret und Hair auf und wurde für ihre Vielseitigkeit als Sängerin gelobt. In den 1980er Jahren hatte sie Hits wie Lampenfieber und Junge kommen bald wieder, weitere Erfolge. Gitte Henning war auch als Schauspielerin aktiv und trat in mehreren Film- und Fernsehproduktionen auf. Sie gewann zahlreiche Preise und Auszeichnungen, darunter den Bambi und die Goldene Europa. Nach einer Pause in den 1990er Jahren kehrte sie in den 2000ern mit neuen Alben und Tourneen zurück. Ihr Album Ich will alles 2007 erreichte Platz 5 der deutschen Albumcharts und war ein kommerzieller Erfolg. Gitte Henning ist für ihre markante Stimme und ihr Charisma und ihre Bühnenpräsenz bekannt. Sie ist eine der wenigen Künstlerinnen, die es über mehrere Jahrzehnte hinweg schaffte, erfolgreich in verschiedenen Genres aktiv zu sein und erfolgreich. Gitte Henning.
Ja, und da fällt mir gerade eben ein, die waren noch unterwegs mit zwei anderen Schlagerbanden.
Da hatten wir schon mal drüber gesprochen, genau, ne? Da war so Gitte Henning, Wenke Möhre und noch eine, ne?
Ja, und Sim Malquist.
Sim Malquist, genau. Ja.
Und das war sehr erfolgreich.
Ja, Gitte Henning. Wobei ich sagen muss, der Song, wie gesagt, Barbra Streisand Cover, fand ich cool, aber Lampenfieber fand ich insgesamt noch cooler, weil da war noch ein bisschen mehr Pep mit drin. Ne?
Und deswegen, zur Genugtuung für mich, das Endquiz.
Okay. Wir haben eine reguläre Folge, verkacke ich eh wieder.
Was waren die am meistverkauftesten Bücher in Deutschland 1980 in der Sparte Belletristik?
Okay.
Ermittelt vom Institut für Demoskopie Allensbach im Auftrag des Spiegels. Wurde im Übrigen ab 25.10.71 gemacht. Und zwar entweder A, Otto Walkes, das Buch Otto. Oder B, Ephraim Kishon, Paradies neu zu vermieten. Oder C, J.R.R. Tolkien, Der Herr der Ringe.
Oh Gott. Otto hat eigentlich Ende der 70er angefangen. Ne? Die Otto-Show war, glaube ich, dann Anfang der 80er schon an, wenn nicht sogar Ende der 70er. Ich will unbedingt in der regulären Folge das Endquiz lösen. Deshalb sage ich jetzt C, Tolkien.
Falsch. Oh. Es ist B, Ephraim Kishon, Paradies neu zu vermieten, insgesamt 19 Wochen. J.R. Tolkien, Der Herr der Ringe, insgesamt 5 Wochen. Und Otto Walkes, das Buch Otto, insgesamt 4 Wochen.
Okay.
Das war das Endquiz.
Okay, gut, dann mach mal hier Geschichte, machen wir zum Schluss, mach erstmal deinen Song.
Und zwar Platz 42.
Was denn für uns auf 3? Du hast jetzt immer zusammenliegende Plätze, du machst das extra so, oder? Das ist, also ich tue bloß noch Pärchen zusammen, wir zusammenschnitzen hier.
Und zwar Chart-Einstieg 14.07.1980 auf 41, letzte Chartposition 26.01.81 auf 74, Höchstposition 15 am 8.09.1980, 29 Wochen in den Charts. Es gibt wieder Meinungen aus der Schweiz. Starke Disco-Nummer mit leichtem Rockeinschlag. Wurde seinerzeit viel gespielt. Geheimtipp Maxi. Ich war zwar nie ein Disco-Fan, aber zum Ende der Disco-Ära war das Ding nochmal ein fetter Knaller zum Abschluss. Da hüpften sogar die Bassboxen. Absolute Spitze. Ein flotter, leichtrockiger Song für die Tanzfläche. Insgesamt eher schwach auf der Brust, daher nur Durchschnitt. Man könnte leicht den Verdacht in Bezug auf den Text haben, dass hier eine deutsche Band eine Partei unterstützt, die 1979 gegründet wurde. Ende der 70er Jahre rückte der Streit um Wiederaufbereitungen und Endlagerungen von Kernenergie in den Fokus. Den Mittelpunkt bildete das Atommülllager Gorleben. Dies gab den Anstoß zur Gründung grüner Listen, die später zur Bildung der Partei Die Grünen führten. Über 4000 Spotify-Follower. Und jetzt kommst du.
Disco mit Rockeinschlag. Donna Summer war früher. Ich habe 2 Songs, die mir vorschweben. Wo kommen die her, wenn ich fragen darf?
Deutschland.
Deutschland. Dann tippe ich Song Fire in the Water oder sowas. Fire on the Water. Richtig?
Fire on the Water.
Fire on the Water, genau. Aber frage mich jetzt nicht nach der Band. Das war so ewig lang. Was war das?
Orlando River Sound.
Genau, Orlando River Sound. Wir hören erstmal rein, würde ich sagen, oder?
Hören mal rein.
Orlando River Sound.
Oder kurz ORS, immer ein Punkt dazwischen. Und Fire on the Water gibt es leider nicht auf Spotify.
Gibt es nicht auf Spotify? Also, nein. Aber Orlando River Sound gibt es ja auf Spotify.
Ja, aber den Song nicht. Aber den Song nicht. Hm. So, und ist halt ein deutsches Disco-Projekt ins Leben gerufen von, und jetzt wird spannend, von Anthony Mon, geboren am 17.03.1944, Komponist und Musikproduzent. Produktion für Amanda Lear, Fancy, Slice Me Nice, Shine His Eyes, Lady of Ice, Albano und Romino Power, Sempre Sempre, Saragossa Band, Zabadak, Agadu und Big Bamboo und war auch selber Schlagersänger, deutsche Version Lucky und noch Johnny and Mary und Du Gehst Fort. War aber nicht so kommerziell erfolgreich.
Hat er die auch unter seinem bürgerlichen Namen gemacht, die deutsche Version? Oder hat er Pseudonym gehabt?
Das habe ich jetzt nicht nachgeschaut. Okay. Zweite Hälfte der 80er Jahre Produktion für Peter Schilling brachte Tommy Pieper, singt Alf heraus, Hallo Alf, hier ist Rhonda, 12 Wochen in den deutschen Charts und Schrott nach 8, Zuber Romano ist er auch als Produzent verantwortlich dafür.
Krass, wirklich?
Man glaubt es kaum.
Ja. Der hat ja wirklich viel gemacht.
Anthony Mon, genau.
Cool.
Und der zweite im Bund ist Rainer Pietsch, 12.04.44 in Walburg geboren. Am 21.08.97 in München gestorben. Deutscher Musikproduzent und Sänger unter dem Namen Ray P. Songwriter und Dirigent. 53 Thomaner Chor in Leipzig. Flucht 58 aus der DDR. Dann eine goldene Schallplatte als Musikproduzent 75 mit Michael Holm, Tränen lügen nicht. Teilnahme Grand Prix, Joy Fleming, ein Lied kann eine Brücke sein, kombinierte die Musik, dirigierte dreimal den deutschen Beitrag zum ESC.
Okay.
75, ein Lied kann eine Brücke sein, 85 für alle von Wind und 90 frei zu leben. Ist untergegangen Chris Kempers und Daniel Kovac.
Wann war das? Wann war das?
Wind
war
85.
Ist das wirklich?
Ja. Und schrieb außerdem Musik für Ingrid Peters, Amanda Lear, Jürgen Drews, Mary Rose, Nicole, Michael Holm, Rex Gildo und Wind.
Krass.
Was so hinter Orlando River Sound stecken kann. Dafür gibt es nicht mehr so viel zur Gruppe. Auftritt 1979, Vorentscheid ESC mit Lady, 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 also Deutschland-Vorentscheid, haben dann Platz 5 erreicht und dann einige Charthits in Deutschland. Erfolgreichste Hits war Indian Reservation 1979 und Fire on the Water 1980. Hatten ja auch genügend zu tun, wenn du das so überlegst, was so ein Background die so gemacht haben.
Ja, ja, die haben ganz schön. Schon, aber sag mal, Wind, jetzt klingelt irgendwas, waren die nicht auch bei Gitte Henning, hat die nicht entdeckt oder sowas? War das nicht so?
Das habe ich jetzt nicht im Blick.
Aber Wind, die hatten da eine deutsche Schlagersängerin, die so ein bisschen gefördert hat. Na gut, werden wir vielleicht mal drauf zu sprechen kommen. Wind, für alle hier, die den Regenbogen auch im Dunkeln sehen, war ein schöner Song, muss man so sagen.
Genau.
Genau. Damit haben wir, weil ich hatte es gerade noch rausgekramt, die Geschichte. 8. Dezember 1980 in New York, jetzt wird es ein bisschen traurig. In New York, in den USA, wird Ex-Beatle John Lennon vor dem Dakota Building von dem geistig verwirrten Attentäter Mark David Chapman ermordet. 11. Dezember 1980 in Frankreich wurden von der Regierung Maßnahmen zur Bekämpfung des Missbrauchs von Alkohol beschlossen. Frankreich hatte mit 14,2 Liter reinem Alkohol im Jahr den höchsten Pro-Kopf-Verbrauch in der Welt und nahm damit die Spitze vor Italien ein. Und 16. Dezember 1980, der ausgebaute Suezkanal wird durch den ägyptischen Präsidenten Mohammed Anwar as-Sadat für den Schiffsverkehr freigegeben. Öltanker von bis zu 150.000 Tonnen konnten nun mit voller Ladung den Kanal passieren. Vorher konnten es nur Öltanker bis zu 60.000 Tonnen. Das war damals im Dezember Fakt hier, also Dezember 1980. Und damit haben wir diese Folge auch schon erledigt. Und das nächste wäre schon die 95. Da sind wir schon in der Hälfte der 90er und dann, die Zeit rennt, Jens, ganz schön.
Die Zeit rennt. Und noch ein kleiner Nachtrag zu Orlando River Sound. Ehemaliger Techniker von meinem Bruder, ich weiß nicht, ich glaube nicht, der zuhört hier, der liebe Gerli, der war immer total Fan davon, Orlando River Sound. Das war wirklich zu dem Zeitpunkt, vielleicht können uns einige schreiben, die vielleicht in dem Zeitalter sind, so alt sind, wobei die Frage ist, ob sie unseren Podcast hören. Es war wirklich ein richtiger Disco-Tanzflächenfüller, Fire on the Water. Die Leute haben die sind da abgegangen wie blöde, Anfang der 80er oder 1980 besser gesagt.
Und was zumindest, was ich weiß, viele Grüße, Gott hab ihn selig, Manni hat das Ding auf Schallplatte gehabt. Das wusste ich. Also das hat er noch da gehabt. Ne? Das gab es auch hier zu Ostzeiten. Also es war auch hier rüber geschwappt mit. Und die DJs, die das hatten, die waren dann wahrscheinlich die größten Götter sozusagen. Gut, lieber Jens. Folge 95 verraten wir noch nie, was wir machen, weil wir noch gar keinen Plan haben, was wir in Folge 95 machen. Lasst euch einfach überraschen. Das wird lustig. Es wird
gigantisch. Ja, vielleicht ditche ich auch mal eine Weile. Ich tue mal ein bisschen eingedickst hier.
Ach Mensch, Jens, wenn du mir solche Steilvorlagen gibst. Was hättest du an meiner Stelle gemacht? Jetzt sei mal ehrlich, wäre es andersrum gewesen? Hättest du gesagt, ey, das ist doch mein zweiter Song, ich habe den als zweiter, hättest du nicht gemacht, oder?
Nee, alles gut. Alles gut, liebe Zuhörende, Zuhörer,
das hat so schön gepasst.
Nein, es ist alles gut.
Dafür.
Wir können es ja gerne nochmal jetzt am Schluss nochmal sagen, ursprünglich war ja die Geschichte gedacht, dass wir ursprünglich, wo wir begonnen hatten, dass wir beidseitig schon gewusst hätten, welche, oder sagen von deiner Seite her war die Idee gewesen, dass wir beide schon wussten, welche Titel jeder bringt. Aber ich habe mich dann durchgesetzt und gesagt, gerade ist der Spannungsbogen da und jetzt in dem Falle hast du wieder deinen Spaß gehabt, logischerweise. Wenn du halt nicht weißt, was der mitbringt und natürlich auch der Gast mitbringt. Ne? Also in dem Fall alles gut. Ich hoffe, ihr habt euren Spaß gehabt. Ich bin gespannt, wie mein lieber Marcel das schneiden wird. Wenn dann immer Dänemark und
wird nicht geschnitten.
Man weiß es nicht.
Man weiß nicht. Jens, vielleicht noch was, erzähl mal was zu Spotify. Was kann man bei Spotify alles finden? Nicht bloß unseren Podcast, sondern?
Da kann man vieles finden. Also ihr könnt Herbert Roth finden. Ihr könnt natürlich auch Rex Gildo finden. Ihr könnt Gitte Henning finden. Und ihr könnt natürlich auch einen Podcast finden und da auch natürlich die Playlist finden. Also beides ist verfügbar und mittlerweile ist ja Spotify auch schon einige Jahre an Bord und ist nicht ohne Grund die Nummer 1. Und da gehe ich mal davon aus, dass unsere lieben Zuhörer wissen, wie man sowas bedient. Und dann könnt ihr gerne dort nachhören, weiterhören, stoppen, wie auch immer. Also nutzt einfach die Möglichkeiten, die da sind. Auch ist die Möglichkeit gegeben, dass ihr das offline runterziehen könnt. So dass ihr dann auch hier auf eurem Flug nach Bangkok dann ein paar.
Aber runterladen bei Spotify geht doch eigentlich nur mit Premium, ne?
Mit dem Premium.
Mit dem Premium-Paket, genau.
So. Also es sind vielfältige Möglichkeiten und wir merken ja, dass es Stück für Stück mehr Leute werden, die uns gerne zuhören. Und wir würden uns natürlich wünschen, wenn ein bisschen mehr Interaktion wäre, aber. Das ist halt so, man hat einmal konsumiert den Podcast und ich höre ja auch andere Podcasts. Da ist es weniger, dass ich da irgendwie meinen Senf nochmal irgendwo dazu schreibe oder da irgendeine Interaktion mache.
Welche Podcasts hörst du sonst so? Sagen wir mal drei Podcasts, die du jetzt aktuell gern hörst.
Also wenn ich meine Podcasts sage, also Podcast-Empfehlungen natürlich immer relativ, dann bist du natürlich auch gerne dann nochmal gefordert, was zu erzählen.
Gern, ja.
Genau, also meine Podcast-Geschichte ist Baywatch Berlin, was ich gerne höre. Dann habe ich jetzt entdeckt DJ-Podcast an den Decks, auch eine sehr interessante Geschichte. Und zu guter Letzt habe ich natürlich auch was Lokales, oder sagen wir, ich mache mal Top 5. Da habe ich natürlich noch den Podcast von lieben DC Mark und Laura Likör, wer einschenkt und ausschütten oder irgendwie sowas.
Ja.
Das werdet ihr schon finden, das soll nicht das Thema sein. Dann gibt es noch Geschichte aus der Geschichte, wo immer so kurze Storys aus zig Jahrzehnten gebracht werden über die Geschichte. Auch sehr interessanter Podcast, wo man halt aber auch nicht so zeitgebunden ist. Also bei Baywatch Berlin oder halt auch bei dem Podcast aus Dresden von den lieben Spezialkräften muss man schon zeitmäßig dabei bleiben, weil es dann doch ein bisschen um aktuelle Geschichten geht. Bei Geschichte aus der Geschichte ist es egal. Da kann man zu irgendeinem Zeitpunkt irgendwo einsteigen. Das ist nicht das Thema. Und jetzt muss ich kurz überlegen, ich bin jetzt bei 4 Podcasts. Es ist halt so, man muss halt immer schauen, wie man dazu kommt, zu diesem, weil die Länge ist ja auch ein Thema, was wir auch schon mal erörtert hatten bei Spotify, wo ihr bei der 90er Jahre oder bei der 90. Folge euch dazu äußern konntet, ob euch das zu lang war, ob das kürzer sein sollte. Das ist halt immer so das Thema, dass man da muss gucken, inwieweit man das dann überhaupt schafft. Und jetzt habe ich schon die ganze Zeit gelabert.
Und suchst immer noch deinen 5. Podcast.
Und ich bin noch am Überlegen, wobei ich könnte ja einfach nachschauen, was bei mir noch in der Agenda mit dabei ist. Früher war das noch alle Wege führen zu Ruhm oder nach Ruhm, irgendwie sowas hier mit Paul Ripke. Aber in dem Falle, das kann ich nochmal gerne sagen. Also wer ausschenken, muss auch einschütten können. Von DC Mark und Laura Likör. An den Decks mit Thomas Haag und Dirk Kronberger. Baywatch Berlin mit Klaus-Häufer Umlaus, mit Thomas Schmidt und mit Jakob Lund. Und dann habe ich noch Geschichte aus der Geschichte mit Richard Hemmer und Daniel Neujo. Also ihr werdet das auch finden. Und zu guter Letzt, aber das ist dann immer unregelmäßig, Jojo, gerne mal den Tokomaden direkt in eine Spotify-Geschichte. Die haben lange Zeit jetzt nichts wieder gemacht, wo halt zwei Leute eingeladen werden und die wissen nicht voneinander, wer gegenüber sitzt.
Und die müssen einfach loslaufen.
Ja, und dann gibt es halt immer mal ein Thema, was reingeworfen wird mit einer Off-Stimme. Und die fragen sich halt gegenseitig ab, entweder kennt derjenige oder diejenige den anderen gegenüber oder nicht, oder muss dann erfragen. Auch interessant, und wer halt viel Zeit hat, auch sehr gut, ist halt Hotel Matze.
Okay.
Und jetzt du nochmal.
Jetzt ich nochmal. Also, zurzeit höre ich ganz viel, also ich habe jetzt relativ weit aufgeholt, Kalk und Welk mit Oliver Kalkofe und Oliver Welke, die fabelhaften Boomer Boys, das höre ich gern. Dann höre ich den Kinderfußball-Podcast, da geht es im Endeffekt darum, es gibt ja neue Spielformen beim Kinderfußball, die Reformierung des Kinderfußballs, um einfach als Trainer ein bisschen was mitzukommen, ist sehr interessant gemacht, sind sehr interessante Traineraspekte mit dabei. Dann höre ich das Kabinengespräch, das ist ein Podcast mit Fußballtrainern. Dann die SWR Meilensteine, die größten Alben aller Zeiten, das ist dann wieder Musikpodcast, da wird gesprochen über die größten Alben aller Zeiten, da werden die Songs alle durchgesprochen und das ist sehr, sehr interessant gemacht vom SWR, vom Südwestrundfunk. Und natürlich höre ich von unserem Freund Thomas Böttcher die Dode Oma, da höre ich gern rein, und natürlich von unserem Kumpel Markus Dresen, von unserem, ja, Ideengeber-Unterstützer, die 100-mal Musiklegenden. Gut, Jens, da haben wir das auch mal genannt, mal was anderes. Werbung für andere Podcasts. Das soll es dann aber jetzt auch bald schon mal gewesen sein. Vielleicht noch eine kleine Bitte, wo wir jetzt gerade dabei sind. Ihr könnt natürlich nicht bloß uns, sondern auch, oder beziehungsweise nicht bloß die anderen, sondern auch uns, gibt es die Möglichkeit, wenn ihr bei Spotify seid, es geht leider nur auf der Handy-App, kann man Podcasts bewerten. Und wenn ihr uns öfters hört, würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr da mal 4 oder 5 oder 6 Sternchen dalassen würdet. Das wäre sehr schön. Na, das beweist uns auch, dass ihr uns gern hört und dass das, was wir hier machen, nicht ganz irgendwo im Äther verschwindet. Gut, Jens, das soll es eigentlich gewesen sein. Oder hast du noch ein paar letzte Worte, die jetzt noch wichtig an die Welt da draußen, an die Millionen Zuhörer rausgehen muss? Oder?
Ich muss natürlich nochmal, ihr merkt schon, nochmal zum Thema Podcast, einen habe ich noch vergessen, nämlich ist hier jemand, der reinscheißt, aber das ist halt so ein Podcast, der halt je nach Zeitfaktor mal bespielt wird und mal nicht bespielt wird.
Auch mal mit 5 Monaten Pause.
Ja, aber ist ja nicht so schlimm. Und natürlich empfehlenswert nach wie vor, was mein Kollege hier drüben auch schon gesagt hat, Thomas Böttcher, und natürlich auch Zärtlichkeiten mit Freunden.
Zärtlichkeiten im Ohr.
Im Ohr, genau.
Im Ohr, ja. Gut, das soll es jetzt ja wirklich gewesen sein. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Wir hören uns wieder in Folge 95 nächste Woche. In diesem Sinne, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören.
Habt eine gute Zeit.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.